Streuspanne, Statistik und ihre Kuriositäten.
Hallo und herzlich willkommen bei Streuspanne, einem Podcast des Fraunhofer ITWM. Mir gegenüber sitzen auch heute wieder unsere bloggenden Statistiker Sascha Feeth und Jochen Fiedler. Hallo.
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 Mein Name ist Esther Pakulat und ich führe Fragen durch den Podcast. Heute will ich mit einem Albert Einstein Zitat anfangen, weil er uns später nämlich auch nochmal begegnen wird. Und zwar soll er gesagt haben, das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall. Ist das so? Was meint die Mathematik dazu? Was meinen die Mathematiker? In diesem Podcast geht es ja immer um Statistik und darum auch um Zufall. Denn diese beiden Dinge stehen in einem sehr engen Bezug zueinander. Die Statistik versucht als Wissenschaft, Muster im Zufall zu erkennen, und zwar gerade dort, wo man analytisch mal nicht weiterkommt. Deshalb wollen wir heute den Fragen nachgehen, was ist der Zufall und gibt es ihn überhaupt? Sascha und Jochen, ich frage jetzt nicht, ob ihr ans Schicksal glaubt, sondern glaubt ihr an den objektiven Zufall?
Ich weiß nicht, ob ich dran glauben darf. Ich wünsche mir aber, dass ich dran glauben darf. Also ich wünsche mir, dass es den Zufall wirklich gibt.
Ich habe mich auf die Folge sehr, sehr gefreut und habe auch über die Frage nachgedacht und ich kann sie ehrlich gesagt nicht genau beantworten. Ich glaube daran und ich glaube auch wieder nicht daran.
Okay, um das jetzt überhaupt, diese Antworten genauer zu verstehen, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Ordnung reinbringen, über was wir hier überhaupt sprechen. Was ist der objektive, was ist der nicht objektive Zufall? Fangen wir da vielleicht mal ganz allgemein an. Wann sprechen wir überhaupt von Zufall und was gibt es da für Beispiele?
Ja, Zufall benutzen wir im Alltag sehr oft als Begriff. Das heißt, wir reden in vielen Situationen davon, dass irgendetwas Zufall war. Da gibt es so ganz alltägliche Situationen, wenn man jetzt beispielsweise mal einen alten Bekannten in der Stadt getroffen hat und dann sagt man häufig solche Dinge wie, ah, so ein Zufall, dich hier zu sehen oder ja, das ist sehr, sehr zufällig, dich jetzt hier zu treffen, weil man das jetzt irgendwie gerade in dem Moment als sehr überraschend wahrnimmt. Und dann gibt es noch andere Situationen, wo es dann sehr zufällige Koinzidenzen gibt, die irgendwie miteinander herlaufen. Das kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen ausklamüsern. Beispielsweise, wenn sich Vorhersagen von Horoskopen als wahr erweisen. Damit möchte ich jetzt niemanden auf den Fuß treten, der jetzt an Horoskope glaubt. Aber wir als Wissenschaftler haben da natürlich auch eine sehr dezidierte Meinung dazu. Und dann gibt es noch so zwei Beispiele, wo man ja in einem wissenschaftlichen Sinne sehr sicher oder sehr genau von Zufall spricht oder auch eher in einem wissenschaftlichen Sinne von Zufall spricht. Das ist einerseits das Glücksspiel. Dann sagt man sowas wie der Würfelwurf ergibt zufälligerweise irgendein Ergebnis oder die Lottozahlen, die jetzt heute gefallen sind, die sind zufällig so gefallen. Und dann gibt es noch ein physikalisches Beispiel, was ein bisschen abstrakt ist. Und zwar, das ist der radioaktive Zerfall. Und da sagt man, okay, warum das Atom jetzt genau in diesem Moment zerfallen ist, das ist auch Zufall. Da redet man auch sehr stark von Zufall. Um das vielleicht noch ein bisschen zu erläutern, Atome oder radioaktive Atome haben die Eigenschaft, dass sie zerfallen und dass sie in dem Zerfallsprozess dann eben Strahlung emittieren. Und wann das genau der Fall ist, davon spricht man eben von Zufall.
In deiner Aufzählung kamen ja zwei Arten von Situationen vor. Das waren einmal diese alltäglichen Situationen und einmal diese vermeintlichen physikalischen, real existierenden Zufälle. Bevor wir über die physikalischen Zufälle sprechen, weil uns das näher an die Frage führen wird, ob es den Zufall wirklich gibt, bleiben wir mal ganz kurz bei den alltäglichen Situationen. Und da ist es so, dass wir normalerweise, wenn wir sagen, so ein Zufall, dann meinen wir, da ist gerade ein seltenes Ereignis eingetreten, auf das wir heute Morgen noch nicht gewettet hätten. Beispiel, zwei Menschen treffen sich in der Stadt, dann sagen sie, so ein Zufall, dass wir uns treffen. Wenn man das jetzt aber zurückverfolgt und denen fragt, okay, warum bist du gerade jetzt hier in dieser Straße, dann wird diese Person immer eine ganz plausible Wirkkette bringen können. Die wird sagen, naja, es ist so, ich wollte in dieses und jenes Geschäft und da wusste ich, dass da der beste Parkplatz ist und ich hatte um so und so viel Uhr Feierabend, also hat es genau gepasst, dass ich dann und dann ins Auto steige, da und da parke und jetzt hier langlaufe. Die andere Person hat genauso eine Wirkkette. Ne? Und wenn man die beiden Wirkketten jetzt zurückverfolgt, dann hätte man eigentlich vor 7 Tagen schon gewusst, dass sie sich heute in der Stadt treffen würden. Aber wir meinen ja natürlich eigentlich eher, dass wir etwas haben, was sonst nicht passiert. Ne? Und das ist so dieser typische Ausblendungsfehler, dieser Bestätigungsfehler. Das heißt, wir denken nicht an all die 100 Male, wo wir in der Stadt waren und diese Person nicht getroffen haben, sondern wir haben jetzt dieses eine Mal, das springt uns ins Gedächtnis, dann sagen wir, ey, das ist doch, das kann doch kein Zufall sein, dass wir beide uns hier treffen. Und die Antwort ist, naja, eben doch, ne? Es ist eben doch ein seltenes Ereignis, das ist jetzt genau in einem von 100 Mal passiert, also genauso oft, wie man es erwarten könnte. Man hat eben nur diese anderen Fälle nicht präsent. Und Jochen, du wolltest gerade den Leuten, die an Horoskopen glauben, nicht auf die Füße treten, dann mache ich das jetzt hiermit mal. Also Horoskope sind, also ich würde ziemlich viel Geld drauf wetten, dass Horoskope Mumpitz sind. Und da ist es eben auch so, Horoskope stimmen zufällig. Also entweder sind Horoskope so allgemein gehalten, dass sie nicht falsifizierbar sind, oder wenn sie mal etwas präziser sind, dann ist es so, dass man sagt, nach, guck mal, das Horoskop hat das gesagt, heute werde ich einen alten Freund, Freundin in der Stadt treffen und das war so, das kann doch kein Zufall sein. Na eben doch.
Alles klar, um keinen weiter auf die Füße zu treten, jetzt zurück zu den Situationen, zum Beispiel den Lottozahlen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist da die Bezeichnung Zufall eigentlich ein Ausdruck davon, dass wir was nicht wissen? Also etwas ist unbestimmt. Deswegen ist es Zufall.
Ja, das stimmt. Das kann man genauso sagen. Und Sascha hat das jetzt eben gerade auch sehr schön erklärt mit den Wirkketten, die man dann zurückverfolgen kann bei den Personen. Das heißt, nichts anderes, als wenn wir einfach viele Informationen haben oder wenn wir alle möglichen Informationen zur Verfügung haben, dann können wir Dinge auch sehr genau vorhersagen. Und in der Realität kennen wir aber diese Dinge auch oft nicht. Das heißt, wenn ich in der Stadt jemanden treffe, dann weiß ich jetzt nicht, warum der in der Stadt ist. Und deswegen bezieht sich auch Zufall sehr stark auf dieses, ich weiß nicht, warum er jetzt gerade hier ist, oder ich konnte es nicht vorhersehen. Und dieses, ich konnte es nicht vorhersehen, bedeutet einfach, ich hatte nicht die Informationen zur Verfügung. Und bei den Lottozahlen ist das auch sehr ähnlich, oder beim Würfelwurf. Und deswegen wollen wir uns so ein bisschen auf dieses Glücksspielbeispiel beschränken, weil das eben so, ja, das sind so die objektiveren Situationen oder die besseren Situationen oder da, wo man natürlicherweise von einem Zufall spricht. Und dort gibt es auch die Vorstellung, dass man sagt, okay, wenn wir alles wissen würden, was man jetzt wissen muss in dieser Situation, dann könnten wir auch die Lottozahlen oder den Würfelwurf vorhersehen. Aber dafür muss man sehr viele Dinge sehr genau wissen. Zum Beispiel müsste ich beim Würfelwurf wissen, wie die Person genau würfelt. Oder ich müsste bei den Lottozahlen alle physikalischen Umstände wissen. Und ich persönlich weiß jetzt noch nicht mal, welche physikalischen Größen man alle dafür messen müsste. Also da gibt es so Unwissen auf zwei Ebenen, die da hineinspielen, sodass ich die Lottozahlen nicht vorhersehen kann.
Also verstehen wir das dann als richtigen Zufall?
Ich würde sagen, eher nein. Das hängt jetzt aber ein bisschen davon ab, in welchem Jahrhundert man die Physiker fragt. Also zum goldenen Zeitalter der Mechanik hätte man gesagt, naja, wer eben die Anfangsbedingungen kennt, der kann da beliebig weit nach vorne in die Zukunft rechnen. Da gibt es das berühmte Stichwort des Laplacischen Dämons. Laplace hat gesagt, wenn es jetzt also einen Dämon gäbe, der zu einem gewissen Zeitpunkt ein perfektes Wissen um die Welt hätte, also der wüsste von allen Teilchen auf der Welt, wo sie gerade sind und mit welcher Geschwindigkeit sie sich bewegen, dann könnte der beliebig lange in die Zukunft rechnen. Wenn dieser laplacische Dämon jetzt also neben der Lottomaschine steht oder neben einem Mensch, der gerade einen Würfel würfelt und der also genau erfassen würde, Luftdruck, Temperatur, Beschaffenheit des Untergrunds, auf die der Würfel trifft, der Winkel, in dem der Würfel abgeworfen wird, dann hätte man sich das damals schon so vorgestellt, dass dieser laplacische Dämon in der Lage ist, genau zu sagen, wie der Würfel fällt und dass der auch genau die Lottozahlen vorhersagt. Heutzutage ist es so, dass man da ein bisschen skeptischer ist in der Physik, also das Stichwort Chaos-Theorie. Man weiß, dass das gar nicht so einfach ist, dass das, naja, irgendwo, ich will nicht sagen, ein numerisches Problem ist, aber man geht einfach davon aus, dass die Dinge so stark von Eingangsbedingungen abhängen können, dass selbst kleinste Änderungen in den Anfangsbedingungen große Änderungen im Ergebnis bringen können. Das ist dieser berühmte Schmetterlingsschlag, der den Tornado auslösen kann. Und wenn das jetzt also so ist, dass kleinste Änderungen in den Anfangsbedingungen sich in große Effekte hochschaukeln können, dann müsste dieser laplacische Dämon, der müsste also unglaublich genau und unglaublich schnell rechnen können. Und da ist man heute also ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert. Aber theoretisch könnte es schon noch sein, dass man das hinkriegt.
Okay, genau, und deswegen ja, genau, und deswegen nennt man das auch nicht den objektiven Zufall, sondern man könnte es eine gewisse Art von scheinbaren Zufall nennen. Weil hier nur eben das Ergebnis scheinbar zufällig ist. Und zufällig meint jetzt hier in dem Fall, dass ich keine Ursache dafür finde, sondern ich finde immer oder ich kann immer eine Ursache finden. Man kann das jetzt auch mal retrospektiv denken. Das heißt, der Laplace-Dämon müsste vielleicht gar nicht voraus in die Zukunft berechnen. Aber wenn ich ihn jetzt an eine bestimmte Situation setze und sage, hier, das ist folgendes Ergebnis, also diese Lottozahlen kamen raus und das waren die Variablen, die gerade zu diesem Zeitpunkt geherrscht haben, dann könnte er das bestätigen. Dann könnte er vielleicht einfach zurückrechnen, egal wie lange das dauert, und dann sagen, ja, richtig, genau diese Zahlen mussten fallen. Und deswegen nennt man das jetzt nicht objektiven Zufall, weil es hier eben einen prinzipiell klar erkennbaren Grund gibt, warum das eben so ist. Und das bedeutet eben nichts anderes als das, dass eben, wenn ich immer exakt dieselben Rahmenbedingungen habe, dann würde in diesen Situationen auch immer exakt dasselbe Ergebnis kommen. Das heißt, man könnte Lotto sehr langweilig machen, in der Theorie. Man könnte die Variablen immer so einstellen, dass immer exakt dasselbe Ergebnis von Lottozahlen herauskommt. Das wäre natürlich nicht wirklich spannend. Oder man könnte vielleicht in Theorie auch, vielleicht beim Mensch ärgert dich nicht, immer eine 6 würfeln. Ja.
Wenn wir jetzt gerade so in der Physik sind, lass uns doch mal zurückgehen. Ich glaube, du hattest es, Jochen, als Beispiel. Der radioaktive Zerfall. Warum dieses abstrakte Beispiel?
Ja, das führt uns jetzt auch noch zu dem anderen Haken beim Laplace-Dämon. Also Sascha hat das ja eben gerade schon mit der Chaostheorie angesprochen und mit diesen Berechnungsschwierigkeiten, die damit eben dranhängen. Und jetzt gibt es, und jetzt gab es, oder jetzt gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts, gibt es die Quantenmechanik in der Physik. Die ist damals aufgekommen und die hat plötzlich ganz neue und sehr abstruse Ergebnisse damals, also für damalige Verhältnisse produziert. Und die Physiker damals konnten damit nie so wirklich viel anfangen. Also es gab dann plötzlich Ergebnisse, die schwer zu interpretieren waren. Und dann gab es verschiedene Versuche, eben diese Dinge zu interpretieren. Und eine Interpretation der Quantenmechanik besagt tatsächlich, dass das, was dort passiert, objektiver Zufall ist. Das heißt, bei einem radioaktiven Zerfall gibt es je nach Interpretation eben keine Ursache, warum der jetzt eben genau zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Also wenn ich ein Atom beobachte, das vor genau 5 Sekunden zerfallen ist, dann kann ich selbst mit allem Wissen der Welt, kann ich nicht sagen, warum das jetzt eben genau zu diesem Zeitpunkt eben zerfallen ist. Es ist einfach zu diesem Zeitpunkt zerfallen.
Daran hat sich natürlich auch Einstein gestört. Du hast ja am Anfang, Esther, das Zitat gebracht, dass wir nur dann Zufall sagen, wenn die Berechnungen versagen. Und er war mit einem anderen berühmten Zitat auch überzeugt, Gott würfelt nicht. Ja? Und dann diese Interpretation der Quantenmechanik, die Jochen erläutert hat, nennt man auch die Kopenhagener Deutung, dass da das Atom wirklich spontan entscheidet, jetzt zerfalle ich nicht. Ja? Also, zu einem gewissen Zeitpunkt zerfällt es einfach. Und der laplacische Dämon würde dann neben diesem Atom stehen und würde mit den Schultern zucken und würde sagen, also beim besten Wissen, das habe ich nicht kommen sehen, dass das jetzt gerade zerfällt, das war mir nicht klar.
Genau, vielleicht dann nochmal so als Schlagwort, warum das, oder so ein bisschen Nerdwissen hier reinzustreuen. Es gibt in dieser Kopenhagener Deutung, es gibt dann sogenannte Wellengleichungen und diese Wellengleichungen sind wirklich exakt mit dem Wahrscheinlichkeitsbegriff gekoppelt. Das heißt, da gibt es dann tatsächlich eine 1:1 Übersetzung eben von diesen Wellenfunktionen, die eben die Eigenschaften von Teilchen beschreiben und den Wahrscheinlichkeitsbegriff.
Wie können wir uns da sicher sein, dass es da nicht dann eben doch noch irgendwo versteckte Einflüsse gibt, die wir bloß nicht kennen oder eben noch nicht kennen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist auch tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Und das war ja auch immer eine starke Kritik Einsteins. Er hat immer gesagt, die Quantenmechanik ist unvollständig, da fehlt einfach jetzt noch was. Man hat damals diese Kopenhagener Deutung eben aufgestellt, haben verschiedene Physiker, Niels Bohr beispielsweise hat daran gewirkt, und die haben eben diese Interpretation aufgestellt und auch diese Wellengleichung eben in gewissem Sinne interpretiert. Und Einstein war damit nicht zufrieden, sondern er hat immer gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass der liebe Gott würfelt. Und deswegen hat er immer gesagt, okay, da fehlt noch was. Und jetzt gibt's verschiedene Untersuchungen, jetzt das eben gewisserweise zu analysieren. Um diese verborgenen Variablen eben nachzuweisen, gibt es tatsächlich Möglichkeiten oder es gibt verschiedene Ansätze, das zu machen. Das heißt, unter gewissen Annahmen gilt in der Quantenmechanik oder müsste es in Theorien, müsste eine sogenannte Ungleichung gelten. Das ist die sogenannte Bell'sche Ungleichung. Und jetzt hat man für die Quantenmechanik gezeigt, dass diese Ungleichung nicht gilt. Und daraus kann man relativ leicht ableiten, dass es eben solche versteckten Variablen, zumindest in dem Sinne, wie Einstein sich das vorgestellt hat, dass es die so nicht geben kann. Da muss man noch gewisse andere Eigenschaften für killen, damit man die Bellsche Ungleichung, damit diese Verletzung eben nicht zu schwerwiegend ist. Und diese Annahmen, die man killt, die führen dann eben zu alternativen Deutungen oder Interpretationen der Quantenmechanik. Dann gibt es dann auch eine sogenannte De Broglie-Bohm-Ansatz, wo man eben sagt, okay, man hat jetzt eben die Variablen und dann ist alles wieder deterministisch. Aber das ist auch wieder so systeminhärent, dass es einem nichts bringt. Also das, sagen wir so, der Laplace'sche Dämon kann mit dieser Interpretation nicht mehr anfangen als mit der anderen Interpretation. Er steht immer noch in demselben Problem. Bei dem einen ist es halt objektiver Zufall, bei dem anderen kann er die Anfangsbedingungen sozusagen nicht wissen. Das ist sozusagen das Problem. Das heißt, es verlagert das Problem eigentlich nur. Und deswegen ist das so zu dem jetzigen Zeitpunkt zumindest nur eine reine Interpretationsfrage, was man da jetzt macht.
Okay, aber wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, alles Beobachtbare, also das Ganze, jetzt wenn ich jetzt hier am Tisch sitze, besteht ja aus diesen kleinsten Teilchen. Gilt das dann nicht auch für zusammengesetzte Objekte, also der Zufall?
Sollte man jetzt eigentlich erwarten, ne? Und Schrödinger, also einer der Schöpfer der Quantenmechanik, fand das auch befremdlich, dass in diesem kleinen Reich so diese echte Willkür herrscht, aber in unserer makroskopischen Welt ja nicht. Und er hat dann ja auch Schrödingers Katze als Gedankenexperiment eingeführt, die gesagt hat, das darf eigentlich nicht sein. Und es gibt ein Phänomen namens Dekohärenz, die dafür sorgt, dass das nicht passiert. Weil wir jetzt aber heute schon so viel Quantenphysik gemacht haben, wechsle ich mal zu zwei einfacheren Beispielen, das zu verdeutlichen. Denken wir mal an 1 Million Würfel. Wir werfen jetzt 1 Million Würfel unabhängig voneinander und zählen die Augenzahl. Ich habe überhaupt keine Chance, auch nur annähernd vorherzusagen, welcher Würfel was zeigen wird. Also ich weiß zwar, dass jeder Würfel irgendwas von 1 bis 6, aber jetzt genau aufzuschreiben, welcher Würfel wird was zeigen, das funktioniert nicht. Ich werde aber mit ganz hoher Exaktheit vorhersagen können, dass die Augensumme irgendwo bei 3,5 Millionen liegt. Und ich werde auch ziemlich genau vorhersagen können, wie viele Würfel eine 1 gezeigt haben, wie viele Würfel eine 2 gezeigt haben. Also ich werde da im Nachhinein eine Struktur drin haben, auch wenn das Individuum der einzelnen Würfel abweicht. Und bei einem Ameisenhaufen ist es genauso. Also auch wenn ich jetzt den Ameisen zuschaue, die den Ameisenhaufen bauen, ich muss ja gar nicht der einzelnen Ameise folgen und die einzelne Ameise darf auch durchaus mal ihr eigenes Ding durchziehen und machen, was sie will. Am Ende kommt da trotzdem ein Ameisenhaufen raus, weil genug andere Ameisen da irgendwie interagieren, wechselwirken und das wieder zurückholen. Das heißt, viele kleine Objekte, die alle irgendwie individuell und zufällig handeln können, können trotzdem dazu führen, dass das größere Bild diese Willkür verliert und dass das größere Bild einer gewissen Ordnung und Struktur folgt.
Um da jetzt vielleicht nochmal den Brückenschlag zurück zur Chaos-Theorie zu machen, die kann man auch eine andere Art und Weise, also rückwärts lesen. Vorhin hat man es so gemacht, ein Schmetterlingsschlag kann eben auch große Auswirkungen haben, aber es geht auch genauso gut umgekehrt, weil die meisten Schmetterlingsflügelschläge bewirken einfach nichts. Also zumindest nichts Großes jetzt auf globaler Ebene. Und das bedeutet nichts anderes, als dass kleine Änderungen oder Zufälligkeiten im Kleinen sich eben nicht durchschlagen müssen auf das große Ganze. Und das ist mehr oder weniger hier genau dasselbe.
Gut, wie kann man jetzt mit diesem Wissen umgehen, wissenschaftlich? Also können wir den Zufall überhaupt simulieren oder modellieren, wenn es unterschiedliche Bedeutungen davon gibt?
Ja, kann man. Also die Mathematiker haben sich da schon relativ früh dran gemacht und auch getrieben von dem Glücksspiel und der Analyse des Glücksspiels und haben das irgendwann dann einfach mal, man sagt, axiomatisch eben festgesetzt. Das heißt, man hat dem Zufall eben eine axiomatische Bedeutung gegeben. Man hat einfach axiomatisch festgelegt, was ist denn jetzt überhaupt Zufall und was sind Wahrscheinlichkeiten und wie kann man das dann eben modellieren? Und mathematisch ist jetzt eine Wahrscheinlichkeit nichts anderes als eine Zahl zwischen 0 und 1. Und man kann sich das überlegen, also wenn ich jetzt alle Ereignisse zusammengenommen beobachte, dann ist die Wahrscheinlichkeit davon 1. Also irgendwas passiert immer. Oder die Wahrscheinlichkeit dafür, dass irgendwas passiert, ist immer 1. Umgekehrt ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass gar nichts passiert, die ist 0. Also so im abstrakten Sinne. Und das kann man mathematisch noch etwas eleganter formulieren und das machen die Mathematiker auch. Und Dann gibt es da noch den sogenannten Begriff einer Zufallsvariable. Das ist jetzt schon wieder sehr abstrakt. Das ist nichts anderes als eine Modellierung von irgendwelchen Experimenten. Das heißt, wenn ich einen Würfelwurf eben mache in der Realität, dann kann ich das mathematisch beschreiben als eine Zufallsvariable. Und da interessiert uns dann häufig nur, was im Ergebnis rauskommt. Und wenn ich jetzt eben diese Ereignisse, die dann irgendwo von so einer Zufallsvariable, von so einem Zufallsexperiment, was ich durchführe, beobachte, dann wird diesen Ereignissen wird irgendein sogenanntes Maß zugeordnet. Und diese Maße, die kann man sich in einem Sinne vorstellen wie ein Flächeninhalt. Das heißt, wenn man es jetzt ganz abstrakt machen will, dann sind Wahrscheinlichkeiten nichts anderes als Flächeninhalte in einem gewissen Sinne. Die verhalten sich ähnlich, das heißt, ich kann das dann so messen. Das heißt, meine Flächen sind dann in dem Fall dann eben Ereignisse, die kriegen eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet und die verhalten sich ziemlich ähnlich. Muss man sagen. Das ist eigentlich dann, ja, ist dann ganz schön nicht ganz so schön additiv wie diese Flächen, aber man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass man eben hier in einem mathematischen Sinne sehr robust misst irgendwas.
Und das, was Jochen da gerade erklärt hat, das ist wirklich bemerkenswert. Also jeder kann sich jetzt vorstellen, wenn wir uns auf ein Blatt Papier ein paar geometrische Figürchen aufmalen. Also wir malen ein paar Dreiecke und malen ein paar Rechtecke und sowas auf Papier, schneiden die aus, dann haben wir auch irgendwann spätestens in der 8. Klasse von all diesen Figuren gelernt, wie man die Flächeninhalte ausrechnet. Und dann schreiben wir da auf jede der Figuren den Flächeninhalt als Zahl drauf. Und jetzt wissen wir, wenn wir jetzt das Dreieck und das Rechteck zusammenschieben, wie groß ist dann die Gesamtfläche? Ah, da muss man ja die beiden Einzelflächen addieren. So. Und jetzt in der Wahrscheinlichkeitstheorie wird genau das Gleiche gemacht. Also ich schreibe zum Beispiel, wenn es mir um den Würfelwurf geht, schreibe ich jetzt zum Beispiel die Zahlen von 1 bis 6 auf ein Papier, schneide die aus und jetzt schreibe ich da irgendwas drauf. Also ich schreibe da jetzt zum Beispiel auf jede der kleinen Zettelchen schreibe ich ein Sechstel und sage, das soll jetzt die Wahrscheinlichkeit sein. Dann ist es auch so. Die kann ich jetzt aneinanderlegen und kann sagen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, die 2 oder die 3 zu würfeln? Dann schiebe ich die beiden Kärtchen, wo die 2 und die 3 draufsteht, schiebe ich zusammen, guck, was steht denn da drauf? Ah, da steht ein Sechstel und ein Sechstel, also sind es 2 Sechstel, was dann ein Drittel ist. Das heißt also, mathematisch sind wahrscheinlich, oder ist das Rechnen der Wahrscheinlichkeiten eigentlich Geometrie. So. Und weil jetzt alle Mathematikerinnen und Mathematiker mit den zusammengezuckt sind, als ich diesen Vergleich gebracht habe, will ich es ein bisschen präziser sagen. Wahrscheinlichkeitstheorie und das mit Flächeninhalten hantieren, ist beides etwas, was man Maßtheorie nennt. Ne? Das heißt also, jede Sache, jede Fläche, jedes Ereignis kriegt ein Maß zugeordnet. Den Mathematikern ist es schnurzpieps egal, wo das herkommt. Also sie sagen, naja, dann lass uns doch mal ein Symmetrieargument nehmen und lass uns sagen, dass alles ein Sechstel ist beim Würfel. Oder lass uns doch mal ein Symmetrieargument nehmen, dass jede Lotto-Kombination gleich wahrscheinlich ist. Und dann sagen wir euch, wie man damit rechnet. Und wir stellen die Rechenregeln auf und welche Zahlen, welche in Anführungszeichen Flächeninhalte ihr auf diese Ereignisse schreibt, das ist uns egal. Wir rechnen trotzdem damit. Und da vielleicht noch eine letzte Anekdote. Früh im Studium hat mal ein Schulfreund von mir, der Life Sciences studiert hat, hatte mal eine Freistunde und ich sage, dass ich jetzt gleich in die Vorlesung gehe und dann, er wird sich auch einmal gerne eine Mathe-Vorlesung anhören. Und wenn ich ihm nicht verraten hätte, dass es die Wahrscheinlichkeitstheorie-Vorlesung ist und der Dozent immer dann, wenn er von Wahrscheinlichkeit gesprochen hat, von Flächeninhalt gesprochen hätte, dann wäre der Bluff perfekt gewesen. Dann hätte ich dem Kollegen verzapfen können, dass das gerade eine Geometrie-Vorlesung war.
Ja, das ist alles sehr schön und auch sehr abstrakt und da gibt's dann auch zahlreiche Effekte, die wirklich sehr abgefahren sind, auf die wir hier nicht eingehen wollen. Aber so im ganzen Prinzip kann man sich vielleicht das so vorstellen bei dieser Modellierung, bei dieser abstrakten Modellierung, die man da hat von den Zufallsexperimenten mittels von Zufallsvariablen. Da steckt so als Grundidee so ein bisschen der Laplace'sche Dämon dahinter. Weil man hat immer dann einen Raum mit irgendwelchen Variablen, der einen selten wirklich im Detail interessiert. Und davon bildet dann die Zufallsvariable ab, dann immer in den Raum der Ergebnisse. Das heißt, bei einem Münzwurf ist es dann immer so, dass ich meine abstrakten Umgebungsvariablen habe, meine Wurfkraft, mein Luftdruck, meine Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und so weiter. Aber das ist alles nicht so wirklich von Relevanz, sondern relevant ist dann hauptsächlich eben, was rauskommt. Und das ist dann Kopf oder Zahl, das kann ich sehr einfach modellieren, und die Wahrscheinlichkeiten, die ich dem dran pappe. Und dann muss man immer auch die Mathematik mit der Praxis eben in Einklang bringen. Das heißt, wenn ich eine faire Münze habe, das heißt, wenn ich im Experiment feststelle, dass immer zu 50% Kopf und Zahl kommt, dann habe ich eben diesen beiden Wahrscheinlichkeiten 50% dran. Und wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich eben eine unfaire Münze und dann kommt vielleicht auch mal sowas raus wie 60% Kopf.
Und wir denken ja momentan, wenn wir von fairer Münze oder fairem Würfel reden, denken wir ja nie an die Person, die den Würfel wirft. Aber es gibt jetzt zwei Gruppen, mit denen man, wenn man mit denen Würfelspiele spielt, merkt, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht dem Würfel zugeordnet ist. Also zum einen, wer schon mal mit Kindern irgendein Würfelspiel gespielt hat, der weiß, dass die Kinder gerne versuchen, den Würfel so einen Zentimeter über dem Tisch loszulassen, dass er genau auf der 6 liegen bleibt. Ne? Und dann ist also völlig klar, wenn ich das als Würfelwurf zulassen würde, dann wäre da nicht mehr ein Sechstel richtig. Und der laplassische Dämon, wenn es den denn wirklich gäbe, ne, der könnte natürlich einen Würfel so werfen, dass er genau weiß, was rauskommen soll. Also bei Kindern und dem laplassischen Dämon ist es nicht mehr richtig, von einem fairen Würfel zu sprechen. Und mit beiden macht dann auch in dem Sinn Kniffel keinen Spaß. Und was Jochen jetzt gerade gesagt hat, der ganze Luftdruck und so weiter und die genaue Handposition. Also der Würfelwurf ist deshalb zufällig, weil wir uns vor der Komplexität all dieser Dinge verneigen und sagen, wenn wir ohne zu bescheißen einen Würfel werfen, dann ist das Zufall, was da rauskommt.
Okay, da möchte ich jetzt nochmal ansetzen. Also ihr habt ja davon gesprochen, dass dieser axiomatische Trick, also der mathematische Trick, einfach nicht zu hinterfragen, was da hinten dran steckt. Reicht das denn aus? Was ist denn, wenn dieser physikalische Zufall eben morgen einmal widerlegt wird und wir eben diesen versteckten Mechanismus doch finden? Sind dann alle StatistikerInnen arbeitslos? Was macht ihr dann?
Also über Arbeitslosigkeit mache ich mir jetzt keine Gedanken, ehrlich gesagt. Es wird immer hinreichend komplexe Situationen bekommen. Aber man beobachtet in der Realität schon, dass es Situationen gibt, die früher rein zufällig oder rein statistisch betrachtet wurden, die heute jetzt eben auch mit numerischen Methoden behandelt werden können. Also beispielsweise bei Wettervorhersagen, wobei man dann auch irgendwann wieder einen Schritt zurückgegangen ist und dann beides kombiniert hat. Aber ich kann jetzt eben das sehr komplexe Modell von Wettermittels Supercomputern kann ich eben schon sehr genau berechnen und muss mich dann jetzt nicht rein auf Empirie oder auf irgendwelche statistischen Aussagen verlassen, sondern kann das eben auch sehr gut numerisch beschreiben, was da eben passiert. Und das wird immer häufiger der Fall sein. Aber da man auch immer mehr und immer komplexere Situationen erfassen will, also man bleibt ja nicht einfach stehen, sondern man erweitert dann einfach eben sein Anwendungsgebiet. Man geht immer auf immer komplexere Situationen hinaus. Und diesen komplexeren Situationen, da wird man niemals alles genau kennen. Also ich gehe schwer davon aus, dass man beim Lotto niemals alles so genau wissen kann, dass man errechnen kann, was da jetzt für Lottozahlen herauskommen. Oder auch beim Würfelwurf oder beim Roulette, allein beim Glücksspiel. Da wird es nie eine Möglichkeit geben, alles eben genau festzuzurren. Oder auch bei Sportwetten oder bei irgendwelchen Dingen. Und genau solche Anwendungen wird es auch immer in der Wissenschaft geben, wo man sagt, okay, wir können jetzt nicht alles bis ins kleinste Detail ausrechnen. Wir müssen irgendwann einfach sagen, okay, wir kennen es nicht genau und deswegen müssen wir jetzt die Statistik nutzen. Und interessanterweise kann man diese Statistik oder diesen wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansatz auch dann nutzen, wenn es eigentlich gar keinen laplaschen Dämon gibt, der irgendwas tun kann. Also in der Quantenmechanik. Also diese Rechenregeln, auch wenn im Grundgedanke der laplasche Dämon dahinter steckt, die funktionieren in der Quantenmechanik genauso. Das heißt, da haben wir als Statistiker und Mathematiker keine Limitierung aktuell.
Ja, also sehe ich genauso. Die Statistik wird immer relevant bleiben, denn selbst wenn irgendwann mal rauskäme, dass es den Zufall gar nicht gibt, das Problem ist, selbst wenn es den laplaschen Dämon gäbe, wenn der dann vom Fernseher sitzt und die Lottozahlen schaut, ja, dann kann er eben nicht vom Fernseher aus alle Variablen der Lottomaschine so erfassen, dass er die Zahlen vorhersagen kann. Genauso wenig kann der laplaschen Dämon, wenn er nicht sozusagen am Spielfeld steht, das Spielergebnis vorhersagen, weil er gar nicht in der Lage ist, alles zu messen, zu katalogisieren und dann von Tausendstelsekunde auf Tausendstelsekunde zu rechnen. Deswegen wird Statistik wahrscheinlich für immer ein wichtiges Werkzeug bleiben. Die konkreten Anwendungsgebiete werden sich immer ein bisschen verändern, erweitern, verschieben und so weiter. Und ein bisschen erinnert es mich auch an die Situation in der Medizin. Also Medizin, könnte man jetzt ja auch sagen, ist nichts anderes als angewandte Biologie. Ja? Aber trotzdem würde ich mich ja niemals von einem Biologen behandeln lassen, wenn ich irgendein medizinisches Problem habe. Auch wenn ich weiß, dass die Mechanismen, die da zugrunde liegen, dass das vielleicht jetzt keine medizinischen, sondern eben biologische Mechanismen sind.
Okay, mein Schlusswort. Wenn ihr das Bedürfnis habt, zu einem Statistik-Podcast zu gehen, sollte euer Mechanismus sein, uns einzuschalten. Und egal, ob ihr diesmal zufällig zu uns gefunden habt oder nicht, lasst auf jeden Fall das nächste Mal nicht den Zufall entscheiden und abonniert unseren Streuspanne-Podcast. Und außerdem freuen wir uns natürlich wie immer über Likes und wenn ihr unseren Channel teilt. Falls euch Statistiken oder Kuriositäten, was auch immer in den Medien zufallen, jetzt reicht's langsam mit den Zufallswortwitzen, beziehungsweise wenn ihr diese entdeckt und wir dafür Aufklärung sorgen sollen, meldet euch auch gerne bei uns und wir schauen, ob wir das aufdecken. Bis dahin danke ich euch beiden für diese Folge wieder.
Sehr gerne.
Und euch da draußen fürs Zuhören. Tschüss und auf Wiederhören.
Tschüss. Tschüss.